Reisewarnung. Mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
Und da sind wir wieder mit einer neuen Folge der Reisewarnung. Mit von der Partie ist diesmal Missio-Redakteurin Christina Balbach. Hallo, schön dich zu sehen.
Hallo, grüß dich.
Und ihr hört es schon, wir sind nicht im Studio, sondern reden digital miteinander. Und das liegt am dritten im Bunde. In Jerusalem sitzt nämlich Abt Nikodemus Schnabel vor seinem Rechner und ist mit uns verbunden. Hallo, ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott aus Jerusalem.
So, und um die ganze Situation zu erklären, Christina hat mit Ihnen, Abt Nikodemus, ein Interview geführt für das Missio Magazin, weil Sie nämlich in der derzeitigen Situation ein Ansprechpartner sind, der einerseits ganz nah dran ist am Geschehen, andererseits aber zwischen allen Stühlen sitzt. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, das kann man so zusammenfassen. Also ich bin ja zu Hause, meine Wahlheimat, der Jerusalemer Zionsberg, die Domitio-Abtei, für alle, die schon mal da waren. Wir sind genau zwischen West- und Ost-Jerusalem, genau zwischen Neustadt und Altstadt, genau zwischen dem hebräisch und arabisch sprechenden Teil von Jerusalem, so wirklich im Herzen Jerusalems, aber auch genau zwischen diesen beiden Welten, die in Jerusalem ja aufeinandertreffen, wenn wir denn nur von zwei Welten reden würden. Ich bin der Meinung, wir treffen ganz viele Welten aufeinander.
So ein paar Christen gibt's ja auch noch, oder?
Ja, nicht nur die, sondern es gibt ja noch viele, viele andere Gruppen. Also.
Aber Sie sind Anlaufstelle für deutsche Pilger und für Deutsche, die in Israel leben auch, oder?
Das war so die Gründungsidee. Wir sind ja, und damit fängt es eigentlich schon an, wie alles im Heiligen Land hat, eine leicht skurrile Note. Meines Wissens sind wir das einzige katholische Kloster auf der ganzen Welt, was ein Protestant gestiftet hat, nämlich der deutsche Kaiser Wilhelm II. Und tatsächlich die Idee war, uns hier ja zu stiften als eine deutsche katholische Duftmarke in dieser Stadt. Und das heißt, der Gründungsauftrag war schon da zu sein für die deutschsprachigen Katholiken. Den nehmen wir bis heute ernst. Wir sind ein deutschsprachiges Kloster, obgleich wir international sind, auch immer waren. Meine Mitbrüder sind zum Glück nicht nur Deutsche, sondern wir sind eine bunte Truppe, aber eben Deutsch ist unsere Liturgie und Alltagssprache. Wir haben eben auch die deutsche katholische Auslandsseelsorge. Das heißt, wenn jemand hier länger lebt als Journalist, Diplomat, Studierende, die gehören zu unserer Pfarrei. Das heißt, ein Mitbruder ist auch Pfarrer für alle deutschsprachigen Israel und Palästina. Und natürlich sind wir klar, der große Pilgerort, vor allem für die Deutschsprachigen, die dann auch gerne mal bei uns beichten oder ein Gespräch wollen, aber natürlich international. Wir haben ja zwei Klöster, Tabgham See Genezareth und die Domitia auf dem Zion. Und an sehr guten Pilgertagen kommen zu beiden Orten bis zu 5000 Pilger.
Wie viele das dann jetzt gerade im Moment sind, darüber reden wir dann gleich nochmal. Christina, normalerweise fangen wir ja immer an mit unseren drei Begriffen. Wollen wir das heute mal ausfallen lassen?
Wir haben immer eine Tradition hier im Podcast, dass wir normalerweise, wenn wir von irgendeiner Reise kommen und über ein Land berichten, aus Projekten berichten, immer drei Begriffe mitbringen. Aber ich habe die Tradition ja in der Vergangenheit auch immer schon ganz gerne gesprengt und habe nur drei Musiktipps oder drei Buchtipps oder Ähnliches mitgebracht. Und von daher, Traditionen kann man auch manchmal erweitern, verändern und deswegen müssen wir das heute auch nicht tun, weil wir heute auch ein bisschen was anderes vorhaben. Überlasse ich aber Ihnen, Abt Nikodemus, vielleicht haben Sie ja auch drei spontane Begriffe parat, die uns heute so ein bisschen anleiten können bei dem Gespräch.
Die Ihnen quasi auf der Seele brennen, dass Sie gerne loswerden möchten.
Ja, okay, spannende Perspektive. Ja, ich meine, das ist so typisch für Jerusalem. Ich würde sagen, klar, Gott, der natürlich für manche hier viel zu viel vorkommt, für manche zu wenig, dessen Name oft missbraucht wird, aber der auch großes Ziel von Sehnsüchten ist. Dann Mensch, das ist etwas, ich leide sehr gerade unter Dehumanisierung, die läuft, gerade in diesen Kriegstagen. Und gerade die drei großen abrahamitischen Religionen glauben ja gemeinsam, dass jeder Mensch als Abbild Gottes geschaffen ist. Und das Dritte, ich meine, die große Sehnsucht der Menschen, nicht nur der Gläubigen, sondern auch der religiös- und musikalischen, das wäre der dritte Begriff, Frieden.
Die große Sehnsucht momentan.
Ja, ich finde es schön, dass wir jetzt heute einfach nochmal den Raum haben zu sprechen, weil das Interview letzte Woche, das war so spannend, wir hätten noch ewig weiterreden können und deswegen kam mir dann gleich die Idee, dass wir das unbedingt im Podcast fortsetzen müssen diese Woche.
Weil du im Mission Magazin ungefähr 2 Seiten zur Verfügung hast, ne?
Genau, deswegen weiten wir das ein bisschen aus und sie waren ja jetzt auch gleich spontan bereit dazu, sehr schön, freut mich.
Apropos bereit, ich habe gehört, dass Sie vielen Medien abgesagt haben, aber uns haben Sie zugesagt. Das ehrt uns natürlich total, aber mögen Sie erzählen, warum Sie so oft absagen?
Ja, also ich bin wahrlich nicht medienscheu. Ich bin auch der Meinung, dass Kirche sich den Medien stellen sollte, durchaus auch denen, die unangenehmere Fragen stellen. Also mir geht es nicht darum, dass ich ein Problem habe, wenn jemand jetzt sozusagen auch sehr kirchenkritisch ist, religionskritisch ist und mich eher grillt. Also da habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich stehe sehr gerne Rede und Antwort. Also scheue wirklich auch die Medien nicht. Angst ist es nicht. Es ist einfach nur, dass sehr, sehr viele Medienanfragen jetzt von mir wollen, wie ich jetzt einfach die Situation beurteile, was die Hamas mache, was die Hisbollah mache, wie der Iran sich verhalte, wie die IDF, die israelische Armee. Wo ich dann sage, also liebe Leute, also bei aller Liebe, natürlich interessiere ich mich dafür. Ich war auch ein Jahr im Auswärtigen Amt als Berater. Ich bin jetzt kein nicht politisch denkender Mensch. Aber ich finde, das ist wahrlich nicht meine Kompetenz in dem Moment. Ich glaube, es gibt viel bessere Gesprächspartner, die wirklich eine richtige Kompetenz in Fragen von Sicherheitspolitik, Verteidigungspolitik, geostrategischen Überlegungen, weiß ich, Terrorismusexperten und sind. Und ich sage allen Medien zu, und das sind zum Glück auch einige, die sagen, nee, wir wollen sie genau aus ihrer religiösen Perspektive hören. Also finden Sie, ist Versöhnung möglich? Ist Frieden möglich? Wie gehen Sie jetzt um als Mönch damit oder was die Situation der Christen?
Da haben wir aber echt Glück, dass wir das Skript so geschrieben haben, weil das werden genau die Fragen sein, die jetzt auch kommen. Vor allen Dingen die nach den Menschen. Das war ja auch einer Ihrer 3 Begriffe. Trotzdem müssen wir vielleicht mal kurz Ihre persönliche Lage, Ihre persönliche Situation kurz rekapitulieren. Sie waren, glaube ich, gar nicht in Israel, als die Angriffe stattgefunden haben, oder?
Nein, und da bin ich in bester Gesellschaft mit sehr vielen leitenden Kirchenleuten hier im Heiligen Land. Also auch der Patriarch war nicht zu Hause, als das geschehen ist. Wir waren eigentlich sozusagen alle, die irgendwo in leitender Funktion waren, in Rom. Weil unser Patriarch, der lateinische Patriarch von Jerusalem, vielleicht, das klingt so komisch, es geht einfach, der römisch-katholische Bischof von Jerusalem heißt hier lateinischer Patriarch. Und eben dieser Bischof, Pier Battista Pizzaballa, wurde Anfang Oktober von, also es war sogar noch der 30. September, meine ich, da war ja der Samstag, von Papst Franziskus zum Kardinal kreiert, wie man das so sagt, also den Kardinalstand erhoben. Und weil ich sehr, sehr lange einer seiner Stellvertreter war, ich war zuständig 2 Jahre lang für die Migranten und Asylsuchenden des lateinischen Patriarchats, sogenannter Patriarchalvikar, war das für mich selbstverständlich, dass ich mitkomme, Teil seiner Entourage bin. Und natürlich jetzt bin ich auch momentan der einzige Abt im lateinischen Patriarchat, der hat mich auch zum Abt bendiziert. Wir haben einfach ein sehr freundschaftliches Verhältnis und es war sein Wunsch und es war mir auch klar, dass ich da auch mit dabei sein möchte bei diesen Feierlichkeiten, die eben einige Tage gedauert haben. Und dann bin ich tatsächlich auch noch in Rom geblieben, weil wir haben ja auch noch das theologische Studienjahr Jerusalem. Und es gibt einen Alumni-Verein, der nennt sich Forum Studienjahr. Und der trifft sich immer Anfang Oktober einmal irgendwo in einer Exkursion, diesmal in Rom. Und ich bin halt in Rom geblieben mit diesem Alumni-Verein, dem Forum Studienjahr. Und da hat mich dann eben die Nachricht erreicht. Und eben der Patriarch selbst war in Bergamo im Norden Italiens, wo er herkommt, hat dort noch seine Heimat besucht. Das heißt, wir hatten wirklich die Situation, der 7. Oktober hat ein heiliges Land vorgefunden, wo sehr viele leitende Kirchenverantwortliche nicht im Land waren, sondern vor der Herausforderung standen, wie kommen wir wieder zurück?
Also ich persönlich hätte mir dann überlegt, möchte ich in dem Moment eigentlich zurück? Also es war ja nicht ganz ungefährlich.
Also da weiß ich, und da kann ich jetzt auch wirklich für die anderen auch sprechen, also da kann ich jetzt wirklich mal alle ökumenisch auch vereinnahmen, auch wenn ich mit Ihnen jetzt nicht alle einzeln gesprochen habe. Es war vollkommen klar und das war auch einer meiner allerersten Reaktion am Samstag früh, ich muss zurück. Das war, also ab dem Moment war mir Rom vergällt, konnte da auch die Tage überhaupt nicht genießen, die ich warten musste, um einen Flug zu bekommen, weil eben mein ursprünglicher Rückflug wurde gecancelt. Ganz viele Fluggesellschaften haben mir sofort den Flugbetrieb eingestellt. Und meine Lösung war dann am Dienstag mit der Royal Jordanien nach Amman zu fliegen. Und dann war klar, von Amman gibt es ja die Möglichkeit des Landweges. Die klassische Grenze, die Allenby Bridge oder King Hussein Bridge, je nachdem, wie man sie benennt, das ist ja der ganz große Grenzübergang auf der Höhe von Jericho, wo man direkt von Amman nach Jerusalem quasi durchfahren kann. Das ist ja eine Linie, die ist zu. Dann habe ich mich entschieden halt für den Grenzübergang ganz im Norden, habe dann mit einem Taxi 3 Stunden, bin dann gefahren zu einer Sheikh Hussein Bridge, also auf der Höhe von Irbid, und bin dann rüber und kam dann bei Bet She'an raus, war dann fast schon näher an meinem zweiten Kloster, an Tapka am See Genezareth, habe den Brüdern aber auch gesagt, okay, wenn ich hier gar nicht weiterkomme, übernachte ich bei euch. Aber es war klar, Jerusalem hatte die Priorität, gerade auch um bei unseren Studierenden zu sein.
Da wollten wahrscheinlich auch manche dann das Land verlassen.
Genau, also da haben wir die Politik ist sehr klar. Es haben einige das Land verlassen, weil natürlich können wir niemanden dieser Situation jetzt zwingen, irgendwie jetzt neue Heldenseiten an sich zu entdecken. Ich meine, da möchte ich auch wirklich gar nicht urteilen. Ich glaube, jeder Mensch ist ganz verschieden gestrickt. Ja, wie er mit sowas umgeht, wie er Angst hat, wie er nervös ist. Natürlich, es gibt dann auch verschiedene Bindungen. Manche haben, was ich, dann Verlobte und Verlobte daheim sitzen, haben vielleicht extrem ängstliche Eltern. Tatsächlich, das ist das Hauptproblem unserer Studierenden, die sagen, mein Problem sitzt zu Hause, weil die Leute, das ist der Klassiker, kriegen vom Fernseher mehr Angst, als wenn man durch Jerusalem geht. Also das ist natürlich auch etwas, was wir immer wieder erleben, dass die Leute in Deutschland denken, ich bin hier quasi umgeben von einem Raketenhagel und ich muss sozusagen von sicherem Bunker zu sicherem Bunker hechten hier in Jerusalem. Also der letzte Luftalarm ist über eine Woche her. Da ist eine Rakete vor an Jerusalems runterkommen. Das heißt, dort gibt es überhaupt kein realistisches Bedrohungsszenario. Aber klar, aus der Ferne ist natürlich das Gefühl, das ganze Land steht in Flammen.
Genau, das sind ja die Bilder, die man im Fernsehen sieht
exakt,
und die
exakt.
Man im Kopf
und deswegen hat, wenn man gibt es,
an Israel denkt momentan.
Exakt. Und deswegen gab es 6 Studierende, die sich entschieden haben, nach Deutschland zu gehen. Wir sind ein wirklich gut, stabil gebautes Kloster. Wir haben auch Luftschutzbunker im Studienhaus, im Kloster.
Man aber merkt das ist halt auf dem Zionsberg, ne? Der sollte genau. Ja für alle beteiligten Parteien dann doch eine Sonderstellung haben.
Exakt, und das denke ich auch. Ich denke, auch der radikalste Islamist würde keine Rakete auf die Al-Aqsa oder die Felsendom lenken. Und die sind halt wirklich in unmittelbarer Nachbarschaft zu uns. Also es ist absolut verantwortlich, dass das Studienjahr weiterläuft, weil hier Jerusalem, der Zion, ist wirklich ein sicherer Ort.
Allerdings sieht es da wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen anders aus als vor Ihrer Abreise. Ich habe ein Interview mit Ihnen gelesen, da haben Sie gesagt, ich habe mehr Katzen auf der Straße gesehen als Menschen. Und von den 5.000 Pilgern, die in normalen Zeiten zu Ihnen kommen, waren jetzt noch vielleicht 10 da?
Genau, also wir haben immer mal Einzelne. Also heute Mittag war tatsächlich mal wieder irgendein Priester, den ich noch gar nicht gesehen habe, sah sehr lateinamerikanisch aus in der Mittagshore. Wir hatten gestern tatsächlich noch mal eine richtige Pilgergruppe, die war auch vorhin Tapka aus Indonesien. Tatsächlich 50 Leute, das war wirklich wie in einem surrealen Film. Wir sind beim Gebeten, auf einmal kommen da 50 Leute rein, wie in guten alten Tagen. Das ist aber tatsächlich eine indonesische Pilgergruppe, die erst vorhin Ägypten war und tatsächlich so nach dem Motto, jetzt haben wir bezahlt, jetzt machen wir das. Also die waren auch in Tapka, also das gibt es auch noch. Also ich sage natürlich, die haben irgendwie wahrscheinlich die Pilgerreise ihres Lebens, weil sie natürlich, egal wo sie hinkommen, sie müssen nirgendwo anstehen. Ich meine, ich weiß natürlich auch von den Franziskanern, die jetzt in der Grabes- und Auferstehungskirche sind, jetzt kann natürlich jeder sofort direkt ins leere Grab gehen und sie können da gerne auch für sich still eine halbe Stunde beten, da vertreibt sie keiner. Also das ist natürlich in dem Sinne, es ist gerade traumhaft leer, wenn man es jetzt aus so einer Perspektive betrachtet.
Ja, das ist schon ein bisschen Galgenhumor.
Ja, also nee, ich hoffe, dass ich nicht zynisch bin, aber irgendwo finde ich es klar. Also diese Gruppe, meine Kirche sind auf und das finde ich ja schön. Da muss ich jetzt wirklich auch sagen, Also nicht nur für diese Pilgergruppe, die war wirklich überraschend, dass so eine große Gruppe, aber für diese einzelnen Pilger. Und wir hatten heute auch in der Cafeteria, habe ich gesehen, ein jüdischer Freund von uns, hat mit einem Mitbruder einen Kaffee getrunken. Wir sehen sehr viele Einheimische, die kommen, und das ist genau der Punkt. Wir sagen, in dieser Situation gäbe es die falsche Reaktion, zuzumachen. Zu sagen, wir haben Angst, also Türen zu, Laden zu, Cafeteria zu, Kirche zu und möglichst abschotten. Und ich glaube, ganz wichtig ist für die Menschen, für die Einheimischen, aber auch für die Ausländer, für die Migranten, für, wie gesagt, Juden, Muslime, egal, dass sie wissen, okay, wir können immer dahin gehen, die Cafeteria ist auf, wir kriegen da eine Tasse Kaffee, kriegen auch immer einen Mönch, der uns zuhört, die Kirche ist auf, da können wir uns reinsetzen, da vertreibt uns niemand, können wir auch eine Stunde einfach sitzen, eine Kerze anmachen, einfach unter dem Kreuz sein, dass das Leben ein Stück Normalität bietet und auch so eine Oase. Wir hatten ja die beiden höchsten Offiziere hier an der Botschaft da, die unsere Studierenden auch einen Vortrag gehalten haben, so wie sie quasi das militärisch alles jetzt beurteilen, die dann gesagt haben, oh, es tut uns so gut. Wir sind hier in der Domitio und fühlen uns so geborgen und so sicher. Es tut uns gut. Da dachte ich mir, ja, das aus dem Mund jetzt von so Militärs, die genau einfach auch das spüren.
Toll, also es hat ja ganz schön viel Symbolkraft, mehr denn je jetzt gerade in diesen Zeiten dann so zu handeln, ne?
Dies ja, also ich glaube, das ist ja die Frage, wenn man die Frage stellt, was können wir tun? Weil jetzt irgendein Aktionismus, jetzt mal ehrlich, also wir haben das ja überlegt, das erste Willen wiegst ein Spenden, ja, wem soll ich denn jetzt spenden? Das ist jetzt gar nicht dran, da kriegen wir auch gar nicht die Anfragen. Sondern was für uns, glaube ich, gerade gefordert ist, da zu sein. Und zum Beispiel eine Sache, auf die ich sehr stolz bin und wo wir auch jetzt finanziell auch uns sehr stark engagieren. Wir haben eine sehr große Gruppe in Tapka, meinem zweiten Kloster, aus Beersheva aufgenommen. Eine Riesengruppe von behinderten Menschen aus dem Süden des Landes, wo wirklich die Raketen wirklich runtergeprasselt sind, wo wirklich der Iron Dome ja im Dauerbetrieb war, also gerade beim Ausbruch des Krieges, die quasi mehr oder weniger in 10-Minuten-Takt in irgendwelche Bunker mussten. Das sind aber Rollstuhlfahrer, Schwerstbehinderte, die absolut ganz immobil sind. Da haben die gesagt, da gehen wir vor die Hunde. Wir können das einfach nicht mit diesen Menschen in den Luftschutzbunker da irgendwie. Und da haben wir gesagt, wir sind ja in Tapka, ein Ort, wo behinderte Menschen ja Urlaub machen können. Egal ob, wie gesagt, auch da wieder, ob Israelis, Palästinenser, Juden, Christen, Muslime, immer offen für alle. Wir haben ja diesen wunderbaren, behindertengerechten Spielplatz, Minigolfanlage, den Pool, die 7 Quellen. Wir haben so ein Paradies. Und dann haben wir gesagt, gut, wenn es euch gut tut, bleibt hier, solange ihr wollt. Und die sind seit Ausbruch des Krieges, sind die bei uns, bis auf Weiteres. Also eine sehr große Gruppe und wo wir wirklich sagen, gut, wir haben die Infrastruktur, wir sind absolut barrierefrei. Das sind jetzt eine große Gruppe jüdischer Behinderter mit ihren jüdischen Betreuern. Dasselbe überlegen wir, weil wir Tapka haben wir wirklich ordentlich Platz, jetzt auch mit einigen Christen, die sehr, sehr nah an der Grenze zum Libanon wohnen, die einfach dort auch sich nicht mehr so wohlfühlen und die eigentlich auch vom Militär gesagt bekommen haben, also besser ihr geht, wir evakuieren das aus Sicherheitsgründen, wo wir genau dieselbe Überlegung haben, wie sie mit dem Pfarrer vor Ort in Kontakt, ob wir die nicht auch bei uns unterbringen. Also das ist so Sachen, wo wir sehr konkret auch sozial wirken können, dass indem wir unsere Orte zur Verfügung stellen. Und da bin ich jetzt auch überlegen, Jerusalem, wo ich auch gesagt habe, wenn irgendjemand ein sicheres Zimmer braucht, vielleicht die Atmosphäre braucht. Wir haben momentan einen Einzelpilger aus Litauen, der ist gestrandet, dem ist ein Flug abhanden gekommen. Der wollte hier so klassischer Backpacker, so ein junger Mann, wollte so ein bisschen heiliges Land, kam am 4. Oktober rein und dann ist seine Pilgerfahrt irgendwie nicht mehr ganz so schön. Dann haben wir auch gesagt, wenn dir es gut tut, wir haben junge Leute, den haben wir jetzt zum Beispiel bei uns untergebracht. Wir haben jetzt einen Franziskaner in der Grabeskirche, die haben ja ab und zu auch mal eine freie Woche, haben wir gesagt, wenn das gut tut, kommt zu uns. Das ist das, was wir gerade versuchen. Also auch, ich würde sagen, jetzt gerne weiter sagen, aber gut, das wird jetzt wahrscheinlich die Einheimische jetzt diesen Podcast nicht unbedingt hören. Also wem es einfach gut tut, jetzt einfach in einem geregelten Ort zu leben, wo regelmäßig gemeinsam gebetet wird, gemeinsam gegessen wird, gemeinsam einfach unter einem Dach ein Leben geschieht, was von einer großen Rücksichtnahme geprägt ist, herzlich willkommen. Ich habe es auch vielen meiner jüdischen Freunde gesagt, auch christlichen Freunde, muslimischen Freunde, wenn es euch gut tut, dann kommt gerne, aber oft ist dann so, die wollen lieber bei der Familie sein und sagen, nee, wir wollen als Familie zusammenstehen.
Sie haben es gerade schon gesagt, Sie haben christliche, Sie haben muslimische, Sie haben jüdische Freunde. Ja. Genau, das war die dritte, die fehlte mir jetzt in der Aufzählung. Und Sie sagten auch, die kommen alle zu Ihnen in die Kantine und reden. Was fragen die denn da? Sind die einfach nur da oder?
Bei vielen ist einfach, die wollen auch mal weg. Die wollen jetzt eben nicht reden über die allerneuesten Push-Nachrichten wieder, wo eine Rakete runterkommt. Ist wie über, nein, das ist ja, das ist also ja wirklich, umzingelt ja einförmlich.
Also wirklich so eine Oase.
Genau, was die wollen, ist einfach,
Ruhe zu kommen.
Ich habe ja, also Pater Jonas ist der Chef der Cafeteria, der ist ja auch Konditor. Der macht jetzt momentan auch jeden Tag irgendwas, eine frische Torte oder frischen Kuchen. Und dann, wenn halt die Leute kommen, einfach sagen, hier, das habe ich frisch gemacht, hier mal probieren, herzlich willkommen, hier einen Kaffee dazu. Und einfach, die Gesprächsthemen sind tatsächlich einfach eher auch
alltäglich.
Ja, dass wir sagen, ja, wir beten. Also oft, also sag mal, die Themen, die ich, also die Leute, die, also jetzt mich, ich kann ja nur von meinen Gesprächen sagen, die ich jetzt führe, die Mitbrüder müsste ich jetzt fragen, was die für Gespräche haben, wenn sie Vier-Augen-Gespräche haben, ist ganz oft, die Leute sagen, meine Schwester, die schläft gerade nicht mehr durch, die macht sich totale Sorgen, kannst du mal für die beten? Oder sagen sie, ja, von der meiner besten Freundin ist ihr Freund entführt worden nach Gaza, kannst du mal für den beten, kannst du für sie beten? Es sind einfach Schicksale, die mir erzählen, also ganz oft ist wirklich dieses, Menschen nennen mir Namen und was sie beschäftigt und dann kannst du beten für die. Einmal hatten wir so viele Todesfälle, die wir kennen, dann auch gesagt, okay, lass uns einfach ein Requiem feiern. Also das ist jetzt einfach die Sache. Ich sag mal, das ist Seelsorge, was wir tun, ganz, ganz klassisch.
Und welche Rückmeldung haben Sie von Ihren Freunden ab, Nikodemus? Ich weiß ja, dass Sie kennen ja auch Gaza gut. Sie sind auf beiden Seiten unterwegs, haben ja überall Freunde und Bekannte. Wie ist da der Austausch momentan?
Das hören Sie ja, an? Das ist natürlich, ich bin mit meinem Nachfolger sehr eng im Kontakt, der für die Migranten oder Asylsuchenden zuständig ist, wo ich gesagt habe, du Father Matthew, wie kann ich dir helfen? Ich bin mit allen. Dann sagt er, du, wir haben schon geguckt, viele der Migranten sind jetzt nach Eilat schon. Eilat ist momentan sehr friedlich. Die haben sich schon selbst untergebracht und selbst geschaut, dass sie aus dem Gefahrengebiet rauskommen. Das ist ja das Faszinierende bei den Migranten schon immer. Bevor die sich an die Kirche wenden, die helfen sich erstmal untereinander. Dasselbe ist mit Gaza. Wenn ich mit dem Vater Gabriel spreche, der Pfarrer von Gaza, Gabriel Romanelli, der hängt gerade in Bethlehem fest. Der hat sich da Medikamente geholt, der Arme, der leidet, ich kann ihn total nachvollziehen, der leidet wie Hund. Der will zu seinen Gläubigen, der will nach Gaza, kann aber nicht rein. Zum Glück ist der Kaplan da. Die Leute kommen nicht raus. Natürlich wäre das ein Traum, wenn die Christen sagen, wir kommen alle raus, würde ich sagen, hier, mein Kloster steht euch offen. Und wenn man sagt, naja gut, wie können wir ihnen Hilfsmittel geben? Von Israel kann ich kein Hilfsmittel rein tun. Das muss über Ägypten laufen. Aber da muss ich auch sagen, bevor ich jetzt irgendwie was an die Caritas Ägypten gebe, die dann auch irgendwie mit unzähligen Hilfsmitteln ja schon an der Grenze wartet, das ist dann dieser Aktionismus. Also dann ist dieses Gefühl, ich beruhige mich, mein Kloster hat jetzt eine Spende gemacht, aber ich kann überhaupt nicht verfolgen, wie die ankommt. Und da bin ich wirklich immer dabei, nein, ich möchte konkret vor Ort sein. Wie gesagt, die Menschen wissen darum, auch der Patriarch, ich habe das kommuniziert, unsere beiden Klöster sind wirklich mit offenen Armen, offenen Herzen da, zu helfen, wie wir helfen können. Aber man merkt auch, und ich glaube, das ist auch so eine Dimension, die wir Menschen auch ertragen müssen, ist manchmal diese Hilflosigkeit. Weil ich glaube, wir haben alle so eine Machermentalität. Mhm. Da ist ein Problem, okay, lass uns anpacken. Und der Traum wäre ja 3-Stufen-Plan, 1, 2, 3. Und natürlich, dann wüsste ich kenne ja meine Mitbrüder, ich kenne so Studierenden, da würden wir uns auch, was ich, die Nacht zum Tag machen, wenn wir wüssten, das ist lösbar. Und ich glaube, was jetzt aber dazukommt, ist einfach diese Hilflosigkeit. Ich kann diesen Krieg nicht beenden. Und deswegen glaube ich in dieser Hilflosigkeit, und ich fand die beste Reaktion, dass wir gesagt haben, gut, dann machen wir am 17. Oktober, das war der Dienstag, war ja dieser Aufruf von unserem Patriarchen wirklich ein Tag des Gebetes und Fastens. Und dort haben wirklich mit den Studierenden gemeinsam, haben wir 24 Stunden gebetet, haben wirklich 24 Stunden ausgeharrt unter dem Kreuz und haben eben alle 150 Psalmen rezitiert, weil wir gesagt haben, das ist das alte Gebetbuch, was uns mit den Juden verbindet, was alle Christen beten tagtäglich, was auch, wenn man zum Beispiel den Koran-Rezitation hört, auch eine unglaubliche Verwandtschaft hat zum Islam hin. und wirklich diese ganzen Emotionen, die es gibt, von Angst, Verzweiflung, Hilflosigkeit, Wut, Rache, alles, was jetzt hochkommt, in diese Psalmen, mit diesen Psalmen vor Gott hintragen. Natürlich, für säkulare Menschen ist es vielleicht lächerlich, was ich hier tue, aber ich muss sagen, das ist die beste Antwort, die ich als Gläubiger geben kann, dass ich diese vielen unschuldig leidenden Menschen vor Gott hintrage und sage, hier Gott, deine Menschheit, wo Menschen, anderen Menschen das Leben zur Hölle machen, ich kann das einfach nur hintragen und zu sagen, ja, wir versuchen hier in unseren beiden Klöstern Menschsein anders zu leben und eben den Menschen im Mittelpunkt zu rücken. Das ist das, was ich tun kann, mehr nicht.
Vor allen Dingen ist ja auch die Frage, selbst wenn Sie in blinden Aktionismus verfallen würden, wie viele Christen würden Sie zusammentrommeln können? Weil ich habe gelesen, es gibt nur noch 1,6% oder nur noch 1,6% der Einwohner Israels sind Christen. Das ist ja wahnsinnig wenig.
Genau, da schwanken die Zahlen. Man kann sagen, zwischen 1 und 2%. Ist immer die Frage, wie Sie rechnen.
Okay, das können wir nicht nachvollziehen, aber.
Genau, wenn Sie die 1% hören, geht es meistens um die alteingesessenen autochthonen Christen, sprich die arabisch sprechenden Christen, die palästinensische Christen sind. Das wäre jetzt, wenn wir auf Israel schauen, die Christen in Nazareth und um Nazareth herum. Das wäre in den Westbank, also in den palästinensischen Autonomiegebieten, die Christen in Bethlehem und um Bethlehem herum, Bejala, Betzahur. Das sind so die beiden christlichen Dreiecke. Also wir haben Bethlehem und Nazareth. Wenn Sie natürlich die Menschen mit hineinrechnen, die mir sehr nah am Herzen sind, die ganzen, sag ich mal, unsichtbaren Christen, also sprich die ganzen Migranten aus den Philippinen, aus Indien, aus Sri Lanka, aus französisch-englischsprachigen Afrika, aus China, aus Vietnam, aus Lateinamerika und die Asylsuchenden aus Eritrea und Äthiopien, dann kommen sie durchaus auf 2% Christen. Okay. Aber natürlich reden wir hier von diesen modernen Arbeitssklaven, muss man sagen. Dann kommen sie auf höhere Zahlen. Und wir haben natürlich auch das Phänomen der hebräisch sprechenden Christen. Das ist ein sehr, sehr kleines Phänomen. 800 bis 1000 Menschen in Israel. Das sind Christen, die jüdische Ehepartner haben. Plus die Profi-Christen. Also was ich, deutsche Benediktiner, amerikanische Jesuiten, italienische Franziskaner, französische Dominikaner, da haben sie auch noch. Sie haben ja alleine 600 katholische Ordensmänner und 1000 katholische Ordensfrauen hier im Land. Also es kommt ja auch noch dazu. Das ist ja auch Teil des Christentums. Und da reden wir aber nur über römisch-katholisch. Dann haben sie natürlich die ganzen katholischen Ostkirchen, die natürlich auch nochmal unglaublich viele sind. Und dann haben sie natürlich die ganzen anderen Christen dazu. Also sprich griechisch-orthodox, koptisch-orthodox, syrisch-orthodox, äthiopisch-orthodox, armenisch-apostolisch und natürlich lutherisch, anglikanisch und so weiter, durch die ganzen Freikirchen. Das heißt also, wenn wir über Christen reden, reden wir einen ganz eigenen Kosmos, der unglaublich groß ist. Und der natürlich alles andere als in der Lage ist, mit einer Stimme zu sprechen. Und das ist ja dann eine Frage, die ich auch sehr oft auch von säkularen Medien gestellt bekomme. Ja, die Christen, wo stehen die denn? Sag ich, ja, die Christen stehen auf beiden Seiten, stehen auf allen Seiten. Wir haben christliche Tote auf beiden Seiten. Wir haben am 7. Oktober wurden auch ermordet 3 katholische Filipinas, die ältere Menschen gepflegt haben in diesen Kibbutzim. Und es wurden auch einige entführt in Gaza. Da habe ich aber noch kein sicher belegbares Zahlenmaterial. Das heißt, wir haben tote, ermordete Katholiken auf der israelischen Seite. Und wir haben 18 getötete Christen auf der Seite von Gaza durch das Bombardement. Ist nicht aufgeklärt, wer es gemacht hat. Ich möchte auch gar nicht spekulieren. In der Porphyrius-Kirche, das ist die Kathedrale der griechisch-orthodoxen, hat es eben das Pfarrzentrum getroffen. Das heißt, wir haben jetzt schon auf der Seite tote katholische Palästinenser in Gaza und tote katholische Arbeitsmigrantinnen in Israel.
Man fragt sich ja trotzdem, wie konnte das alles so weit kommen? Und wenn man das jetzt mal aus dem Blickwinkel der Christen betrachtet, Sie haben ja auch vor diesen Angriffen schon öfter mal erzählt, dass es für Christen im Heiligen Land nicht mehr so lustig ist, dort zu leben. Ich habe gelesen, dass sie immer wieder bespuckt werden, dass es also jetzt nicht wirklich Angriffe gegeben hat, aber sie mussten irgendwann mal ihr Kreuz oder sollten ihr Kreuz ablegen im öffentlichen Raum. Ist das so eine Verschärfung gewesen, die auf die aktuelle Regierungskoalition schon zurückzuführen war, oder? Oder die Stimmung im Land, oder wie erklären Sie sich das?
Klar, also natürlich ist es wahr, dass die Regierung, die rechteste Regierung, die Israel je hatte, glaube ich, Israel nicht gut getan hat. Und natürlich mit wirklich Ministern, die bekennende Islamhasser, bekennende Christenhasser, bekennende Hasser von Homosexuellen, also bekennende Hasser von Säkularen sind, natürlich schon klimatisch zu einer Verschlechterung der Atmosphäre in Israel geführt haben. Und natürlich, klar, der Aspekt von meiner Froschperspektive als Christ, kann ich natürlich am meisten reden, die Angriffe auf Christen. Ja, es gab Schändungen von christlichen Friedhöfen, Zerstörung christlicher Restaurants, natürlich diese Spuckattacken anrempeln, Hassgraffitis und. Ich meine, da hatten wir natürlich in diesem Jahr unglaublich viele Vorfälle. Es gab schon sogar eine eigene Seite, wo einfach dokumentiert wurde, die täglichen Angriffe auf Christen. Also wir reden hier durchaus von einem Phänomen, was sogar in den israelischen Medien auch breit diskutiert wurde, weil es so offensichtlich war und so präsent war auch. Ich meine, ich würde das jetzt gerne jetzt auch abstrahieren auf die Form, weil letztendlich der Spalt, und das erlebe ich ja jetzt auch gerade, wenn ich mit meinen Freunden im Kontakt bin, ist eben nicht dieser Spalt Israel gegen Palästina oder Juden gegen Muslime oder so. Das ist, ich habe das Gefühl, manche hätten das gerne so. Ja, jetzt haben wir hier am besten noch einen Religionskrieg.
Welche manche hätten das gerne? Also was?
Naja, also ich habe das Gefühl, durchaus auch Analysten in Deutschland.
Ah, okay.
Nach dem Motto, jetzt müssen wir den Islam nochmal ganz neu diskutieren. Und ich sag mal, ich habe das Gefühl, neben dem israelbezogenen Antisemitismus gesellt sich jetzt der palästinabezogene Islamhass, ja. Also ich sag mal, es gibt ja so Leute, sag mal, diese Populärathäisten, die sich jetzt bestärkt fühlen. Ja, ja, hier, ne, diese archaischen Religionen, die aufeinander losgehen. Genau, wäre die Welt nur atheistischer, wäre sie friedlicher und schaut's nur hin. Ne? Also wer jetzt noch an Gott glaubt, hat den Schuss nicht gehört und so. Wer das finden will, findet das. Ist, glaube ich, jetzt wahrlich keine Einzelmeinung, auf der man lang suchen muss im Netz.
Weil der Grund ja für den Konflikt wird ja immer wieder dann auch in den Religionen vor Ort.
Exakt, genau. Deswegen, ich kann das nicht mehr hören, weil das alles genau, wirklich, also es macht mich auch wirklich, merke auch, ich werde jetzt auch wieder emotionaler, weil das ist nicht die Grenze. Die Grenze verläuft nicht zwischen Muslimen und Juden und nicht zwischen Israelis und Palästinensern. Das ist, hätten gern manche, und das hätten gern manche auch hier, nämlich die Radikalen auf beiden Seiten. Ja, das hätte gern die Hamas. Die Hamas erzählt ja natürlich, wir machen natürlich einen Krieg des Islams gegen den verkommenen Westen. Und natürlich Leute wie jetzt Itamar Ben-Gvir oder Bezalel Smotrich sagen natürlich genau jetzt sozusagen, das Judentum steht jetzt auf gegen den rachsüchtigen, mit dem Killerinstinkt in DNA schon mit der Geburt eingepflanzten Islam. Da gibt es ja genau diese Sprüche, gibt es ja von den Radikalen beider Seite. Und ich sehe eben die Spannung woanders. Ich sehe nämlich die Spannung aktuell zwischen diesen Menschen, die dualistisch polarisieren, die ganz klar in diesem Schwarz-Weiß-Freund-Feind-Schema denken. Und da können sich im Geiste so ein Itamar Ben-Gvir und die Hamas wirklich die Hand reichen. Und es gibt wirklich die Menschen, und da gibt es wirklich Juden, Christen, Muslime auf beiden Seiten, auf allen Seiten, die genau, und das finde ich so ganz stark, jetzt vor dem Interview hier habe ich zum Beispiel gelesen, ein langer Tweet-Feed von Fania Oos Salzberger, die ich sehr schätze, ist die Tochter von Amos Oos, die genau dieses Gefühl, wo ich dann sage, es gibt nämlich so viele Menschen in Israel und Palästina, die genau mir aus der Seele sprechen, weil sie schreibt, ich fühle mich gerade zerrieben zwischen zwei Steinen. Einerseits spüre ich diesen Hass der Hamas, die mich auslöschen wollen, weil ich jüdisch Israeli bin, die quasi meinen Staat vernichten wollen. Und ich spüre den Hass derer, gegen die ich jeden Samstag auf die Straße gegangen bin, nämlich diese nationalistischen, rechtsradikalen Israelis, die jetzt sagen, wir müssen endlich mal aufhören mit diesem verweichlichten Konzept von Demokratie und Rechtsstaat. Wir brauchen jetzt mal hier einen richtig so rechtsnationalistischen Staat. Und sie sagt, gerade wollen mich Leute schützen, von denen ich nicht geschützt werden will, und mich wollen Leute vernichten, wo ich sage, ich will euch nichts. Ich möchte, dass ihr in Frieden an meiner Seite existieren könnt und so. Und das ist genau dieser Punkt, wo ich sage, und mit diesen Menschen fühle ich gerade, weil es gibt genug wunderbare Menschen, die sagen, wir verstehen doch. Es gibt diese beiden großen Sehnsüchte, nämlich die große Sehnsucht der Israelis nach Sicherheit, die sagen, nach dem, was uns passiert ist in der Geschichte, besonders die Shoah, dieser wirklich perfektionierte, perverse, ja, Mord an dem europäischen Judentum, dass das sozusagen so stark drin sitzt im kollektiven Bewusstsein, zu sagen, nie mehr Opfer sein. Wir wollen Sicherheit. Israel ist die Lebensversicherung, dass den Enkeln nicht passiert, was den Großeltern passiert ist. Diese große Sehnsucht, die wird nicht genügend berücksichtigt und ist gerade jetzt gefährdet durch den Terror der Hamas. Diese Sehnsucht trifft auf eine andere, sehr legitime Sehnsucht, nämlich die der Palästinenser nach Freiheit. Die sagen, wir glauben, und übrigens die katholische Kirche auch, an das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Jedes Volk hat das Recht, eine eigene Nation zu sein, souverän sich selbst zu verwalten. Und die Palästinenser sagen, ja, wir sind jetzt quasi, müssen ausbaden, was Europa dem Judentum angetan hat, leben jetzt hier hinter Stacheldraht, Zäunen, Checkpoints und haben eben nicht diese Souveränität, nicht diese Freiheit, nach der wir uns sehnen. Und diese Freiheit wurde eben auch sehr lange ignoriert von vielen israelischen Regierungen. Und ich glaube, und das ist jetzt genau diese Spannung, wo ich die Menschen sehe und wo ich selbst auch sage, ja, Israel, ich wünsche euch aus tiefstem Herzen Sicherheit, dass ihr nie mehr Angst haben müsst, dass ihr wirklich diesen sicheren Hafen habt, nämlich wenn der Antisemitismus irgendwann zu groß wird in irgendeiner Region dieser Welt, sich ins Flugzeug setzen zu können und zu wissen, in Israel darf ich angstfrei Jude sein, Jüdin sein. Das wünsche ich Israel aus dem tiefsten Herzen. Und ich wünsche Palästina aus tiefstem Herzen, ein eigener Staat zu sein, ein souveräner, sich selbst verwaltender Staat zu sein, der in Freiheit sich entwickeln kann, wirtschaften kann und eben auch ein Hort von Demokratie, das ist natürlich klar, also ich träume nur von so einem Staat, wo eben auch Muslime, Christen, vielleicht sogar Juden, Drusen, andere Seite an Seite leben. Wie das Israel, das muss man ja sagen, Israel in wunderbarer Weise vormacht. Also Israel hatte ja immer auch die Minderheiten, also Christen, Muslime, Drusen, im Staatsgebiet, aber natürlich da immer auch die Fragen, wie geht Israel mit diesen Minderheiten um? Es war am Anfang immer sehr klar, die gehören ganz fest dazu. Wir hatten jetzt mit der unmittelbaren Regierung, Vorgängerregierung, natürlich auf einmal auch Stimmen, die das in Frage gestellt haben. Und ich glaube, das ist genau diese große Frage, die mich jetzt auch ganz, ganz tief trifft, weil ich denke, dieses Land braucht jetzt eigentlich ganz viel Zuhören, ganz viel Empathie, ganz viel wahrnehmen und ernst nehmen dieser Grundsehnsucht der anderen Seite. Und das verschwindet gerade durch die schrillen Töne der Scharfmacher mit Schwarz-Weiß nach dem Motto, jetzt ist Krieg, jetzt ist Zeit für Vernichtung. Und also es kommen ganz, ganz üble Sätze raus, wo ich dann sage, nee, das arme heilige Land und die armen Menschen.
Sie haben es eben schon gesagt, dass Sie die Frage eigentlich nicht mehr beantworten möchten. Aber vielleicht möchten Sie sie uns beantworten. Die Frage nämlich, warum ist denn die Welt nicht besser, wenn man die Religionen abschaffen würde?
Genau, das kann ich jetzt auch aktuell wieder sehen. Wer hat eigentlich die schönste Message? Es gibt ja die wunderbare Organisation Takmeir, Lichtzeichen. Dort sind Religionsführer aus dem Judentum, Christentum, Islam, Drusen zusammen, die jetzt gerade so eine wunderbare Videokollage haben von Rabbinern, Bischöfen, Sheikhs der Drusen, Imamen und andere, die genau aus religiöser Perspektive sagen, zitierend Koran, Hadith, Neues Testament, Altes Testament, Talmud und so weiter, wie ich gesagt habe, dieser Frieden und dieses absolute, ganz klar Verbot, den anderen zu töten, zu morden, Verbot der Rache und so weiter. Also dieses Ganze, man sagen muss, die Religion haben die Antworten. Und für mich ist das Problem eben ja nicht ein Religionskonflikt. Wenn dem so wäre, das ist immer mein Beispiel, ist jetzt wirklich, dann müsste Jerusalem die Hölle sein um 5 Uhr morgens, weil da sind nur Religiöse unterwegs. Da sind ganz, ganz viele Beter, jüdische Beter an der Westmauer oder Klagemauer, wie wir im Deutschen oft sagen, die dort vor der Arbeit beten. Dort ist der Haram al-Sharif, oben das Tempelplateau, voll mit muslimischen Betern, die dort vor der Arbeit beten. Und die Grabeskirche macht die Türen auf und da sind die ersten Frühmessen. Und da ist Jerusalem zum Verlieben schön. Da sind nur Beter unterwegs, eine ganz friedliche Stimmung. Man lächelt sich gegenseitig an, zum Teil kennt man sich. Und da ist wirklich Jerusalem der Hand der Beter. Also wenn Religion ein Problem wäre, müsste das die schwärzeste Stunde Jerusalems sein, weil da ist kein Säkularer unterwegs. Okay. Die Säkularen fangen dann so ab 6 Uhr mit dem Joggen an, aber das ist dann so ein bisschen, aber um 5 Uhr wirklich ja, ist.
Und ab dann wird es unangenehm.
Genau, nein, ich will es nicht sagen, ich wollte nur sagen, das Problem ist, ich nenne es also die Hooligans der Religion. Also was die Hamas da macht, hat ja nichts mit dem Islam zu tun. Das ist eine totale Pervertierung. Also hinzugehen und Babys zu enthaupten und zu verbrennen, Frauen zu vergewaltigen. Also ich meine, also da gibt es keinen religiösen Freifahrtschein für. Das ist einfach pervers, das ist Sünde. Also jetzt, um es mal religiös zu sagen, das ist Sünde, das ist Schuld.
An allen Religionen.
Das ist Blasphemie gegenüber Gott, weil jeder Mensch ist Abbild Gottes. Ich habe nicht das Recht, sondern das ist eine unfassbare Schuld, die ich auf mir lade, wenn ich das tue. Dasselbe gilt in allen Religionen. Das heißt, auch die Leute, ich meine, es ist jetzt weniger dramatisch, die uns anspucken oder die Scheiben einschmeißen. Ja. Mein Beispiel ist immer, die letzte Scheibe wurde uns eingeschmissen am Freitagabend. Freitagabend ist Erev Shabbat. Das ist Chilul Shabbat. Das ist Entweihung des Shabbats. Und dann sage ich, Leute, ihr wollt die Superjuden sein, schmeißt uns eine Klosterscheibe ein, aber das am heiligen Shabbat. Und das ist dieses genau, was sich immer zeigt. Das sind die Hooligans der Religion, die sozusagen irgendwie Kalifate richten wollen oder sonst irgendwas. Das sind nicht die Beter. Die wirklich tiefgläubigen Menschen, die wirklich die Heiligen Schriften studieren, die wirklich beten, haben ja alles dieses Bewusstsein, sündig zu sein, erlösungsbedürftig, der Barmherzigkeit Gottes wirklich sich danach sehnen. Und das ist genau das, wo ich sage, also Religion hat da wirklich ein enormes Friedens- und Versöhnungspotenzial. Und wahre Religion, also wirklich wahre Beter, sehe ich nicht als Problem. Das Problem sind diese Leute, die eben nicht Gottsucher sind. Das ist so, wie ich alle Religiösen mal definiere im Sinn des Heiligen Benedikt, sondern Identitätssucher. Denen geht es ja nicht darum, wer ist Gott und was will Gott von mir, sondern denen geht es darum, dass ihnen so ein Hassprediger sagt, pass mal auf, ich erkläre dir die Welt. Das sind die Guten, das sind die Bösen. Das ist richtig, das ist falsch, das ist weiß, das ist schwarz. So, das sind deine Kameraden und die anderen hast du zu vernichten. Und da kriege ich natürlich meine fragile Identität wunderbar hin. Weil dann weiß ich endlich, mit diesem dualistischen Weltbild wird die Welt nicht mehr so kompliziert. Das ist ja alles so kompliziert. Wer sind die Guten, wer sind die Bösen, wer hat denn Recht? Ich meine, gerade der Nahe Osten, wenn man nach Syrien guckt, man blickt ja gar nicht mehr durch, welche Parteien da alles agieren. Und wenn mir halt jemand endlich mal das erklärt, in 3 Sekunden oder sagen wir 3 Minuten maximal, ne, auf so einem schönen YouTube-Video, pass mal auf, das musst du machen. Natürlich, dann bin ich gut an der Hand genommen und muss einfach nur noch diesem Demagogen folgen, der ganz klar nur noch weiß-schwarz hat und ja, diese ganzen anstrengenden Grautöne mal eliminiert. Und da würde ich sagen, dass Aufgabe der echten Religion, aller Hochreligionen ist es, Geschmack an Komplexität zu machen. Zu sagen, echte Religion, wenn man die Kirchenväter liest, die Bibel liest, die Psalmen liest, wenn man überhaupt ganze geistige Literatur, die Mystiker, Mystikerinnen liest, ist da eigentlich dieser Geschmack an den Grautönen.
Da haben wir uns jetzt eine schöne Denkaufgabe mitgegeben für die Zeit bis zur nächsten Folge. Ich denke, hier ist echt ein schöner Punkt, um zu stoppen. Die Website oder dieses Ding, was Sie uns da eben erzählt haben.
Takmeir.
Ja, gibt's das online? Können wir das verlinken in den Shownotes?
Das gibt es online, ja. Takmeir, wunderbare Menschen.
Den Link zukommen, dann können alle Leute daran teilhaben.
Den können wir noch in die Shownotes packen. Und es war doch jetzt ein schöner Exkurs auch nochmal, um nochmal da weiterzureden, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Vielen Dank dafür, dass wir das jetzt nochmal ausgeweitet haben. Viele haben, glaube ich, ähnliche Fragen und das ist ganz schön, darüber zu sprechen und ein bisschen zu philosophieren und nachzudenken.
Und euer Gespräch kann man auch noch nachlesen in dem nächsten Missio-Magazin. Das wann rauskommt, Christina?
Genau, das nächste Missio-Magazin kommt dann so Mitte Dezember zum Jahresabschluss und da ist dann auch nochmal das Gespräch mit Abt Nikodemus drin. Und die Erweiterung haben wir ja jetzt im Podcast.
Wunderbar. Ich sag danke, ich werde auf jeden Fall ganz, ganz viel nachdenken über das, was ich heute gehört habe. Ich hoffe, ihr da draußen werdet das auch tun. Wir jedenfalls verabschieden uns jetzt von euch und sagen danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, bewertet uns gerne, gerne natürlich mit 5 Sternen. Wir hören uns wieder im Dezember. Bis dahin sagen wir tschüss. Eure?
Christina Balbach.
Abt Nikodemus.
Und Brigitte Strauß.
Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.